Ja, die Antwort lautet Barmherzigkeit. Und so ein schönes Gespräch, alles startet mit einer Frage. Eine Frage, die dieses Gesetzlehrer stellt. Wenn wir an Fragen denken, kommt vielleicht ein drei-, vierjähriges Kind im Sinne, denn wenn Kinder so alt sind, sind sie gerade in dieser Phase, wo sie einfach nicht aufhören können, Fragen zu stellen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Warum ist der Himmel blau? Warum kommen wir zur Kirche? Warum können Vögel fliegen? Warum muss ich in den Kindergarten gehen? Und warum? Manche Fragen, die Kinder uns stellen, sind einfach und zeigen einfach, dass sie in dieser Phase sind. Sie brauchen mehr Wissen und das Puzzle in ihrem Kopf fängt an, alle ihre Teile sich zusammenzustellen. Aber manchmal sind die Fragen einfach komplex und wir als Erwachsene müssen einfach sagen, ich weiß nicht. Wenn wir nur gucken, die Kinderfrage, die die Kinder hier im Gottesdienst stellen, das sind auch, zeigen uns, dass Kinder auch sehr gute und tiefe Fragen stellen können. Wie siehst du dich selbst als auch ein neugieriger Mensch? Schaffst du gute Fragen zu stellen? Machst du es gerne? Oder beantwortest du auch gerne Fragen? Ein Volk, von dem ich denke, dass wir viel in diese Art des Fragenstellen lernen können, sind die Juden. Es wird nämlich erzählt, die Geschichte eines Rabbiners, es wurde ihm gefragt, Rabbiner, warum antworten Sie immer eine Frage, indem Sie eine neue Frage stellen? Und er sagt, warum nicht? Wenn wir die Geschichte des ersten Ostern lesen, dem Passafest, da steht es geschrieben in der Bibel, dass die Juden, die Israeliten, sie sollten das feiern, die Befreiung aus Ägypten. Und wenn die Kinder sie fragen, was ist der Sinn dieses Festes, dann sollen sie erklären. Also wenn die Erklärung für die Kinder kommt, nachdem die Kinder Fragen stellen, dann müssen sie die Kinder zuerst beibringen, gute Fragen zu stellen. Es gab einen Mann namens Isadore Rabbi. Er war ein Jude und war auch der Nobelpreisträger für Physik 1944. Und es wurde ihm mal gefragt, wieso sind Sie Wissenschaftler geworden? Und er sagte, meine Mutter hat mich zum Wissenschaftler gemacht, ohne dass sie es jemals wusste. Denn als ich Kind war, kamen alle Kinder zu Hause und ihre Eltern haben sie immer gefragt, was hast du heute gelernt? Ich glaube, das tun wir auch mit unseren Kindern. Mindestens meine Eltern haben mir das auch immer gefragt. Aber er sagte, meine Mutter macht das anders. Sie sagte immer, Isadore, hast du heute eine gute Frage gestellt? Und das machte den Unterschied, sagt er. Meine Mutter hat mich zum Wissenschaftler gemacht, indem sie mich beibringte, gute Fragen zu stellen. Wenden wir uns jetzt zu Jesus. Ich denke, er war auch ein Meister in dieser Kunst, Fragen zu stellen. Zum Beispiel, ein jüdischer Leiter fragt ihn, sollen wir Steuer bezahlen oder nicht? Die Antwort von Jesus ist, wessen Gesicht steht in dieser Münze? Oder der andere Gesetzlehrer fragt, Jesus, mit welcher Vollmacht verbringst du diese Wunder? Die Antwort von Jesus, mit welcher Vollmacht hat Johannes die Menschen getauft? Oder noch, auch wenn die Antwort sehr offensichtlich scheint, beantwortet Jesus immer wieder mit einer Frage. Kommt ein blinder Mann zu Jesus und hilft und bittet um Hilfe, Hilfe. Es ist offensichtlich, er will wieder sehen, aber Jesus fragt, was willst du, dass ich dich tue, dass ich für dich tue? Und ich glaube, er tut das, weil Fragen schaffen Beziehungen und Fragen regen zum Nachdenken an. Und das ist etwas Wichtiges in unserer Gottesbeziehung. Unser Gott ist nicht so wie Google, indem ich eine Frage stelle. Ich komme zu Google, wenn ich eine Frage habe. Ich bekomme eine Antwort und das war's. Oder ein Automat. Ich stelle eine Münze, bekomme ein Produkt, das war's. Und Gott, er möchte Beziehung haben. Und Fragen sind da eine gute Möglichkeit, um Beziehung zu schaffen. So beginnt auch die Geschichte, die wir uns gerade angesehen haben. Der Gesetzeslehrer kommt mit einer Frage und Jesus beantwortet die Frage mit einer Frage. Was meinst du? Wie siehst du das Gesetz? Und das bringt mich zu denken, dass wenn ich bete, wenn wir beten und um Orientierung bitten und alles, was in unseren Sinn kommt, ist eine Frage, es besteht eine gute Chance, dass dies auch eine Antwort Gottes für uns ist. Zum Beispiel kann einer von uns beten, Gott, soll ich diesen Job, diesen neuen Arbeitsstelle annehmen, die ich gerade ein Angebot habe? Es kann sein, dass das Einzige an meinen Sinn kommt, was ist deine Motivation? Oder, Jesus, ist diese die richtige Person für mich? Soll ich mit dir heiraten? Und alles, was in meinen Kopf kommt, was bewunderst du am meisten an ihr? Also Fragen von Gott, eine Frage von Gott ist immer eine gute Antwort und eine gute Möglichkeit, über unsere Motivation, um Gottes Willen nachzudenken. Und der Mann fragt dann, ne? Wer ist mein Nächsten? Und wenn er das fragt, kommt Jesus gleich mit seiner am häufigsten Methode, um Fragen zu beantworten. Er erzählt eine Geschichte. Und die Idee dieser Geschichte ist, wir sollen Gott lieben, Gott und auch den Nächsten wie uns selbst. Vielleicht sollen wir Menschen, diesen Nächsten, es gehört auch die Menschen, die wir gerade nicht mögen oder die anders sind als wir, vielleicht ganz besonders diese Menschen sollen wir auch lieben. Vielleicht denken wir am Ende der Geschichte, okay, aber wie kann ich Barmherzigkeit zeigen? Wenn die Antwort lautet, Barmherzigkeit, wie kann ich eine barmherzige Person sein? Ich glaube, das ist für uns als Menschen alleine aus unserer eigenen Kraft nicht möglich, 100% barmherzig mit allen Menschen sein. Und deswegen möchte ich versuchen, Jesus in diese Art, in diese Kunst des Fragenstellen zu folgen. Und ich stelle euch auch eine Frage. Also wenn du dich gerade fragst, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben, ist meine Antwort, was wurde schon getan, damit du das ewige Leben hast? Denn diese Geschichte, die Jesus erzählt, die Geschichte der barmherzigen Samariter, beantwortet die Frage, wer ist mein Nächsten? Und mit dieser Frage beantwortet er auch die erste Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Und ich denke, wir können auch diese Geschichte lesen mit diesem Blick, was wurde getan, was wurde bereits getan, damit du das ewige Leben hast? Und deswegen möchte ich diese Geschichte jetzt noch einmal gucken, aber nicht mit dem Fokus auf den barmherzigen Samariter, sondern mit dem Fokus auf diesen halbtoten Mann, diesen halbtoten Mensch, der da steht. Denn die Geschichte fängt so an. Es war ein Mensch, der von Jerusalem hinab nach Jericho ging. So stell dir vor, diese Person ist jeder einer von uns. Bist du, bin ich. Und diese Person ging hinab von Jerusalem nach Jericho. Das war tatsächlich so, denn Jerusalem ist ungefähr 1000 Meter über Meeresspiegel und Jericho ist ungefähr 200 Meter unter Meeresspiegel. Das ist fährt bergab über 1000 Kilometer in einer Länge von 30 Kilometer lange Straße. Und ich denke, wenn wir sehen, okay, ein Mensch geht hinab, das kann uns erklären, dass wir, du, dass ich, auch irgendwann hinabgegangen sind, bergab. Wir haben uns für einen Weg entschieden, dem Gott nicht gefällt. Wir nennen das Sünde. Und Sünde führt uns hinab. Von Jerusalem. Jerusalem, wir sehen in der Bibel, Jerusalem ist oft diese Stadt, die Stadt des Tempels, die heilige Stadt, den Ort, wo Gott ganz nah ist. Vielleicht ein Bild von dem Garten Eden, den Ort, wo die Menschen vor Sündefall gelebt haben. Und Jericho ist im Gegenteil diese Stadt, die ein Bild für den Ort der Sünde steht. Denn Jericho ist diese Stadt, die wurde von Josua zerstört. Und danach sagte Josua: Verflucht sei der Mensch, der diese Stadt wieder aufbaut. Seine Kinder sollen sterben. Und das geschah tatsächlich mit dem Mann, der hunderte Jahre später die Stadt wieder aufbaute. Also was wir in dieser Geschichte lesen können, wenn wir denken, was wurde für uns bereits getan, ist, das Erste, was passiert ist, ist, dieser Mensch kommt raus aus diesem Garten Eden, aus diesem Leben mit Gott und entscheidet sich für einen Weg hinab in die Sünde. Die Bibel sagt uns, dass der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das passiert mit diesem Mensch, denn die Geschichte geht weiter und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Dieser Mensch war halbtot. Und das ist der Zustand von jedem Mensch, der gerade unter der Herrschaft der Sünde ist, steht. Seit dem ersten Paar, Adam und Eva, haben aus dem verbotenen Baum die Frucht gegessen. Gott sagte, sie würden sterben, wenn sie davon essen. Sie essen und leben noch. Wieso? Denn sie waren halbtot. Ihr Körper lebte noch, ihr Geist war tot oder getrennt von Gott. Es ist wie ein Ventilator, im Stecker steht, ist da eingeschaltet. Wenn man das auszieht, dreht er noch ein bisschen, aber man weiß, er wird gleich aufhören. Also der ist quasi halbtot. Er dreht noch, aber man weiß, es ist nicht mehr lange so. Es wird nicht mehr lange funktionieren. Und so ist, wurden wir durch die Sünde, haben wir die Verbindung zu Gott verloren und lagen dann halbtot. Die Beziehung zu Gott wurde abgeschnitten. Und da kommt, es scheint, es kommt Hoffnung für dieser Mensch. Es scheint, es kommt Hoffnung für das Problem der Sünde. Denn die Geschichte führt weiter, Jesus führt weiter. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Der Priester konnte nichts tun, denn er ging auch hinab. Er ging auch durch die gleiche Straße hinab. Priester waren die einzigen Menschen, die zur Zeit Gottes Opfer bringen konnten. Also Priester steht für dieses Bild, Opfer, Gott sein Opfer zu bringen. Versucht, das Problem der Sünde zu lösen, indem man Opfer bringt. Und eine Zeit in der Bibel, in der das sehr häufig war und sehr viel Freiheit gab, um Opfer zu bringen, ist ganz am Anfang, von das erste Mensch, von Adam, bis es schließlich ein Gesetz gab mit Mose. Und in dieser ersten Zeit sind wir mehrere Beispiele von Menschen, die bringen Gott auf, einfach Opfer und haben viel Freiheit, wie sie es machen wollen, wann, ob sie Früchte, ob sie ein Tier bringen möchten oder wie sie es machen. Es gibt Abel, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, viele Beispiele und sie haben sehr viel Freiheit, indem sie das tun. Und das steht für uns auch, für dieses Beispiel, Menschen, die wollen selbst bestimmen, wie sie suchen Gott, sie bemühen sich, aber wollen auch selbst bestimmen, wie es funktioniert. Nach meiner Regel, nach meinem Willen. Ich will bestimmen, wie es ausgeschehen soll, diese Beziehung zu Gott. Am Ende erweist sich dieser Priester als unwirksam und er konnte nicht helfen. Es kommt eine zweite Erwartung, eine hoffnungsvolle Erwartung. Es kommt ein Leviten, die Geschichte. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, also heißt, er ging auch hinab. Er konnte ihm auch nicht helfen. Er war auf dem gleichen Weg. Die Leviten sind hier die Menschen, die Auserwählten. Sie bilden die Klasse von Menschen, die für Gott ausgesondert waren. Sie machten die Einzigen, die den Dienst im Tempel Gottes erledigen konnten, von der Zeit von Mose bis zu Jesus. Sie waren alle die Nachkommen von diesem Mann namens Levi, deswegen hießen sie Leviten. Und stehen hier auch für ein Abbild von einer etablierten Religion, wo es Menschen gibt, die etwas machen können, andere nicht. Es gibt Normen, Regeln, Dogmen, Sachen, die heilig sind und Sachen, die nicht heilig sind. Aber auch eine etablierte Religion hat nicht die Macht, einer Person, dieser halbtote Mensch, zu helfen. Und dann kommt letztendlich die einzige Person, die die Macht hat, etwas zu tun. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte es ihn. Ich lese einen Text hier aus Philipper 2 und ihr werdet merken, wie es ähnlich mit diesem Bild von den Samariter vorkommt. Spricht über Jesus. Obwohl Jesus in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, Jesus verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allen ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Also die Samariter waren diese Menschen, sie waren von den Juden gehasst und wurden gepresst, erniedrigt, ausgeschlossen, gedemütigt. Sie gehörten nicht zu den Menschen, die du erwarten würdest, dass heilig sind oder dass zu Gott gehören. Und so war Jesus auch dieser völlig andere Mensch, völlig unerwartet, völlig anders als erwartet. Und was macht dieser Samariter? Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband es sie ihm, hob ihn auf seinen Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Was hat Jesus zu uns getan? Er starb für uns am Kreuz, weil er die Menschen liebte. Wir wurden gerettet durch Jesus Blut, Wein. Wein steht ein Bild für Blut, feiern wir auch im Abendmahl. Und er hat uns einen Heiligen Geist gegeben. Also Öl, ein Bild für den Heiligen Geist, immer in der Bibel. Durch das Blut Jesu und das Wirken des Heiligen Geistes sind wir gerettet worden. Was macht der Samariter? Er bringt den Mensch dann in einem Gasthaus, eine Herberge, damit er an diesem Ort den Heilungsprozess vorsetzen kann. In diesem Herberge steht für ein Bild für uns, die Kirche, die Gemeinde, ein Ort, wo wir als Menschen von Gott gerettet wurden und wir können uns umeinander kümmern und diesen Prozess, Heilungsprozess auch weiterführen. Nicht unbedingt die Kirche als ein Gebäude, aber die Menschen, die zu Gott, zu Jesus gehören. Und Jesus beendet die Geschichte. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab es den Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Diese Herberge hat einen Wirt, jemand, der sie leitet. Und das ist der Heilige Geist. Er leitet die Gemeinde. Er führt uns zu Jesus und kümmert sich um die Gemeinde, bis Jesus letztendlich wiederkommt. Ich frage mich, hat der Gesetzeslehrer das verstanden? Vielleicht, indem er das geschrieben hat und darüber später meditiert hat. Wäre eine Idee, das weiß man nicht. Aber das hat alles angefangen mit dieser eine Frage: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und wir können auch diese Geschichte betrachten aus dieser anderen Position. Was wurde bereits getan, damit du das ewige Leben hast? Denn jeder einer von uns ist wie dieser halbtote Mensch. Wir konnten aus uns selbst nichts tun, um das ewige Leben zu erben, sondern der barmherzige Samariter, der völlig andere, unerwartete Mensch, Jesus ist zu uns gekommen. Er hat das getan, er hat uns gerettet, er hat uns neues Leben und Kraft gegeben. Und diese Geschichte, so wie diese Geschichte dem Gesetzlehrer Hoffnung und Leben bringen konnte, so hat auch sie hat die gleiche Kraft, es uns heute zu tun. Alles fing an mit einer Frage. Ich möchte dich heute ermutigen, die Frage Jesus nicht zu ignorieren. Die Frage Jesus sind auch Teil seiner Barmherzigkeit an uns. Wie Jesus, wie dieser barmherzige Samariter, der den Menschen geholfen hat. Und dieser Jesus möchte eine Beziehung zu dir. Und vielleicht ist er der Grund, warum er dir nicht einfach die Antworten gibt, die du dich wünschst, sondern auch manchmal dir Fragen stellt. Fragen, die im ersten Blick nicht die Antwort geben, die du dir suchst, aber oft sind sie den guten Weg, um unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. Ich möchte die Predigt mit einer Geschichte beenden. Eine Geschichte, die ich von einem Bekannten von mir hörte. Er erzählte mir, dass er war auf der Suche nach einem neuen Job, einer neuen Arbeitsstelle. Und er beschloss, sich 2 freie Tage zu nehmen, um zu beten. Er ging an einen Ort, an dem er alleine sein konnte, nahm einfach seine Bibel und ein Notizbuch mit, um zu beten, ob er den Job wechseln sollte oder nicht. Und er fing an zu beten, Jesus, soll ich den Job wechseln oder nicht? Und alles, was in seinen Sinn kam, war, wie geht es deiner Frau? Er nahm dann sein Notizbuch und schrieb, ich muss mich um meine Beziehung mit meiner Frau kümmern, wir müssen unsere Meinungsverschiedenheiten sprechen, wir müssen diese Krise lösen. Okay Gott, aber eigentlich wollte ich wissen über meinen Job. Soll ich den neuen Job haben oder nicht? Was ist deine Meinung? Wie geht es deinen Kindern? War das Einzige, das ihrem Sinn kam? Okay, verbringe mehr Zeit mit meinen Kindern, schrieb er weiter. Beteilige mich mehr an ihre Hobbys, mehr zu hören, was sie sagen, was in ihrem Herzen vorgeht. Und am Ende dieser 2 Gebetstagen hatte er keine Antwort auf seine Frage, ob er den neuen Job haben konnte oder nicht. Aber er spielte völlig Frieden, dass er alle die Antworten hatte, die er gerade brauchte für sein Leben. Also die Fragen, die Gott ihm stellte, waren ganz anders, als er erwartet habe. Aber letztendlich waren sie genau das, was er in dem Moment brauchte. Und das kann Jesus auch mit uns tun, indem wir mit uns in dieser Beziehung vertiefen. Das ist auch Teil seiner Barmherzigkeit für uns. Ich möchte gerne beten. Jesus, danke, dass du dieser barmherzige Mensch bist. So barmherzig bist, dass du aus Liebe zu uns gekommen bist und hast dein Leben für uns gegeben. Wir waren so wie dieser halbtote Mensch. Wir hatten aus uns selbst keine Kraft, wieder zurück zu Gott zu kommen. Aber danke, dass du es für uns getan hast. Danke für den Heiligen Geist, der uns weiterhin leitet, jeden Tag und uns zu Jesus führt. Jesus, hilf uns anzuerkennen, dass wir Jesus brauchen, dass wir es aus unserer Kraft nicht können. Und hilf uns auch, deine Fragen zu merken. Wenn du zu uns kommst mit einer Frage, hilf uns auch, die Frage dir zu antworten und in unsere Liebesbeziehung zu dir zu wachsen. In deinem Namen, Jesus. Amen.